Das fröhliche Kugelziehen geht in die nächste Runde. Hitzerball macht Pause und wenn die Ex keine Ruhe gibt, das und noch mehr jetzt in der neuen Folge von Wadelbeißer, der Fußballtalk. Aguero!
Die Schweden sind ein ganz harter Brocken.
Der Vater über Hilmert! Oh, come on!
Er kommt nun! Und in! Naldo!
Das ist Fußball!
Hier ist Hulk!
Es ist die nächste Debatte, Frank!
Und wieder ist ein Spieltag in der deutschen Bundesliga und in der englischen Premier League absolviert und wir wollen uns ganz kurz auf die Ergebnisse stürzen und schauen, was uns dieser Spieltag so gelehrt hat. Wir beginnen in unserem Nachbarland Deutschland. Dort im Schlagerspiel am Freitagabend Dortmund gegen Hoffenheim 3:2 durch ein Last-Minute Willenstor von Erling Haaland. War ein tolles Spiel, hatte allerdings schon in der 90. Minute nach dem 2:2 Ausgleich durch Hoffenheim so ein bisschen die Vermutung, wir werden heute wieder ein bisschen BVB-Bashing betreiben, so ist es allerdings nicht. Dortmund behält die 3 Punkte im Signal Iduna Park. Am Samstag dann VfB Stuttgart gegen Freiburg 2:3. Ähnliches Resultat, ebenso wildes Spiel. Mainz schlägt Greuther Fürth mit 3:0. Köln gewinnt gegen Bochum 2:1. Die Arminia und die Eintracht aus Frankfurt trennen sich mit 1:1. Augsburg gegen Leverkusen 1:4. Das heißt, die Leverkusener fahren weiter durch die Liga. Bayern schlägt die Hertha zu Hause mit 5:0. Union Berlin gegen Gladbach 2:1. Und die Wolfsburger sind gegen die Leipziger siegreich. Sie gewinnen im eigenen Haus mit 1:0. In der englischen Premier League. Das erste Spiel am Samstag um 13.30 Uhr war das Schlagerspiel Man City gegen Arsenal. Und jetzt wird's schon richtig eng für Mikel Arteta auf dem Cheftrainersessel von Arsenal in North London. Manchester City gewinnt 5:0 und das war tatsächlich eine Demonstration. Das hätte gut und gerne auch noch 3-4 Tore höher ausgehen können. Da hatte allerdings Bernd Leno im Tor der Gunners ein bisschen was dagegen. Newcastle gegen Southampton 2:2, Brighton gegen Everton 0:2. West Ham trennt sich mit Crystal Palace 2:2. Norwich gegen Leicester 1:2, Aston Villa gegen Brentford 1:1. Das heißt, die Villains kommen noch immer nicht so richtig in die Saison. Das Schlagerspiel der Runde war dann Liverpool gegen Chelsea. Das war ebenso ein ganz, ganz wildes Spiel mit roter Karte, VAR-Einsatz und allem, was dazugehört. Aber typisch für so ein Spitzenspiel in England geht das eben 1:1 aus. So ist es meistens. Burnley gegen Leeds 1:1. Tottenham gewinnt gegen Watford 1:0. Harry Kane am Platz. Wolverhampton gegen Manchester United dann 0:1. Man United ja im Höhenflug aufgrund der Unterschrift von Cristiano Ronaldo für die nächsten 2 Jahre. Da werden wir uns auch noch ganz, ganz intensiv damit beschäftigen, natürlich im Wadelbeiß. Aber jetzt gehen wir weiter zu den Schlagzeilen der Woche.
Die Schlagzeilen der Woche.
Ich sage ja Eier, wir brauchen Eier.
Und wir haben ja schon in den Ergebnissen gehört, dass da doch einiges an High-Scoring-Results dabei war. Das heißt, also sehr viele Tore, sehr spannende Spiele. Ein Spiel, das absolut nicht spannend war, hat diese Woche in München stattgefunden. Bayern gegen Hertha endet also 5:0. Und man hat so den Eindruck, die Bayern sind in der Saison angekommen, jetzt kann es dann tatsächlich wirklich losgehen. Wer noch nicht angekommen ist, ist ganz sicher die Hertha. Und wenn man jetzt der Böse wäre, könnte man vielleicht meinen, naja, war eigentlich auch jetzt nicht so wirklich überraschend. Ja, die Auslosung ist ein bisschen schwierig, die Hertha jetzt gerade zu Beginn der Saison hatte. Allerdings geht es ja dann weniger um die Resultate, weil gegen die Bayern auswärts darf man sehr, sehr gern verlieren. Es geht um die Art und Weise. Und bei der Pressekonferenz hat dann der Trainer Pal Dardai sehr, sehr deutliche Worte gefunden. Er hat diesen Auftritt als schockierend bezeichnet. Kein Wunder, jetzt ist wirklich ein bisschen Feuer am Dach. Man ist nach 3 Spieltagen noch immer ohne Punkt, Tabellenletzter. Er hat auch gesagt, in dem Moment Herr Dana zu sein, ist nicht das Schönste der Welt. Es war sowohl mit Ball als auch gegen den Ball wirklich ein absoluter Offenbarungseid. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Man hat den Eindruck, bei Hertha fehlen die Leader, fehlen die Anführer. Es gibt eigentlich nicht wirklich eine gute Körpersprache am Feld. Freddy Bobic, erinnern wir uns, hat den Sportvorstand neu besetzt mit seiner Person. Jetzt hat er wirklich auch eine Aufgabe. Das Transferfenster ist nur mehr heute und morgen geöffnet. Insgesamt sind in den letzten 3 Jahren über 300 Millionen Euro in den Verein geflossen und man fragt sich als Außenstehender dann schon, wohin denn? Also es ist schon sehr, sehr interessant, sehr desaströs, was da passiert. Und es ist jetzt einfach Feier am Dach und es meldet sich jetzt ein Mann zu Wort zu der Situation, den, glaube ich, kein Herr Danner hören will zu der Situation, auch wenn er mit seinem Abschiedsstatement vor einiger Zeit dann doch wahrscheinlich einige Punkte durchaus richtig benannt hat, Jürgen Klinsmann. Wir erinnern uns, Trainer, auch Aufsichtsratmitglied gewesen, als das Ganze Projekt Big City Club gestartet ist mit Lars Windhorst im Hintergrund. Jetzt ist Klinsmann Experte beim Sender ESPN in den USA und er hat sich jetzt zu Wort gemeldet nach dieser Niederlage und hat Folgendes zu Protokoll gegeben. Hertha ist in Gefahr, in dieser Saison erneut in den Abstiegskampf zu geraten. Es gibt dringenden Handlungsbedarf im Sturm. Wenn man keine Leute holt, die Tore schießen können, kann man in die zweite Bundesliga absteigen. Er hat nicht ganz Unrecht. Es braucht definitiv offensiv mehr Durchschlagskraft. Allerdings ist das meiner Meinung nach ein relativ kleines Problem, das Hertha jetzt hat. Es geht da eher um die komplette Ausstrahlung, um die komplette Spielidentität und das Spielverständnis. Vorne hat man Davy Selke, Dolidou Kebakio und Belfodil. Das ist nicht schlecht, also zumindest nicht so, dass man absteigen muss. Gut, Davy Selke ist jetzt verletzt, aber grundsätzlich hat man da nicht die ganz, ganz große Not. Die ganz große Not findet sich durchaus im Spielaufbau und in der Arbeit gegen den Ball, meiner Meinung nach. Deswegen bin ich sehr, 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 sehr gespannt, ob auch die Hertha noch am Transfermarkt ein bisschen aktiv wird, vor allem auch, so wie Klinsmann sagt, in der offensiven Area. Wenn man sich das Spiel allerdings gegen die Bayern wirklich genau angeschaut hat, dann sieht man auch schon, dass defensiv sehr viele individuelle Fehler dazu geführt haben, dass man dort rauskommen ist, wo man rausgekommen ist. Dementsprechend, ja. Herr Klinsmann, vielleicht lasst man dann die Aussagen zur Hertha ein bisschen sein und geht nicht unbedingt auf Konfrontation. Das ist, glaube ich, nicht das ganz das Gescheiteste. Ja. So, wir gehen allerdings weiter zu einem sehr viel interessanteren und vor allem sehr viel positiveren Thema. Der Fußballer des Jahres in Europa, also Europas Fußballer des Jahres, der UEFA, wurde bekannt gegeben und es ist eigentlich sehr erwartbar, wer das war. Es ist Jorginho geworden und tatsächlich kann man das auch nur unterstreichen. Er hatte auch jetzt am Wochenende wieder ein tolles Spiel, bis zu dem Zeitpunkt, wo Chelsea einen Mann dann aufgrund einer roten Karte verloren hat. Aber bis dorthin war Jorginho wirklich ein Genuss zum Zuschauen. Er hat sich in dieser Wahl durchgesetzt gegen N'Golo Kanté und Kevin De Bruyne, folgt damit Robert Lewandowski nach und ist absolut verdient, wenn man sich das anschaut, wie sein Jahr angeschaut hat. Sensationell, Europameister geworden. Hat in der Liga bei Chelsea wirklich, ja, ist einer der absoluten Schlüsselspieler in diesem Team. Vollkommen verdient. Große Gratulation an Jorginho. Das ist genau die richtige Auszeichnung. Auch wenn ich N'Golo Kanté verstanden hätte. Aber Jorginho, fein, wunderbar. Trainer des Jahres. Und da geht wirklich die Bewunderung an die Stamford Bridge ist Thomas Tuchel geworden und alles andere wäre tatsächlich eine absolute Farce gewesen. Ja, Roberto Mancini hat einen wunderbaren Job gemacht mit der Europameisterschaftsmannschaft von Italien. Allerdings, Thomas Tuchel, erinnern wir uns, ist am 24. Dezember von Paris Saint-Germain vor die Tür gesetzt worden, weil Champions League-Finale und Liga-Führender zu diesem Zeitpunkt nicht genug ist, dann setzt man ihm vor die Tür und er dockt bei Chelsea an einen Monat später und führt sie zum Champions League-Titel. Hat dafür gesorgt, dass Chelsea jetzt wirklich ganz, ganz anders dasteht und auch für die jetzige Saison bei ganz vielen Fußballexperten ganz, ganz weit oben steht, wenn es um die Trophäen geht am Ende des Jahres. Dementsprechend wäre alles andere unverdient. Thomas Tuchel ist also der Trainer des Jahres. Große, große Gratulation, und so gehört sich das. Dann schauen wir für das nächste News-Segment in den Norden von England, und zwar nach Manchester. Und zwar genauer gesagt zu Manchester City. Es gibt dort eine Suspendierung eines Spielers, und zwar Benjamin Mendy, der Linksverteidiger, wurde von Manchester City suspendiert. Es steht im Raum ein Vorwurf der Vergewaltigung in 4 Fällen und weiteren sexuellen Übergriffen. Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung, wir wollen es allerdings da nicht unter den Teppich kehren. Es ist ein laufendes Gerichtsverfahren, das da gerade läuft. Die Vorwürfe beziehen sich auf 3 Klägerinnen über 16 und sollen im zwischen Oktober 2020 und August 2021 stattgefunden haben. Bin ich sehr gespannt. Generell steht sein Stint bei Manchester City unter keinem guten Stern. Er ist 2017 für insgesamt 57 Millionen Euro von Monaco nach Manchester gewechselt. Ja, er hat 3 englische Meisterschaften und den FA Cup gewonnen. Allerdings war er sehr, sehr viel verletzt bisher und hat auch seine ganz, ganz großen Vorschusslorbeeren selten rechtfertigen können, zumindest diesen Price-Tag. Der 57 Millionen Euro ist schon recht massiv. Dementsprechend, wir bleiben dran, wir schauen uns das an, wie das weitergeht. Mehr gibt es an der Stelle aufgrund laufender Ermittlungen, glaube ich, nicht zu sagen. Viel mehr zu sagen gibt es allerdings zu einem Thema, das uns aus der deutschen dritten Liga begleitet. Es gibt dort wieder einmal einen Rassismusvorwurf bzw. Vorfall? Fragezeichen. Das werden wir uns jetzt anschauen. Es geht um die Partie Magdeburg gegen Saarbrücken. Das haben die Magdeburger 1-2 verloren, und im Nachhinein gab es einen Vorwurf des rassistischen Übergriffs seitens eines Magdeburger Spielers, nämlich Baris Atik, hat sich nach dem Spiel dann bei einem Boulevardmedium beschwert über einen Spieler, über einen Gegenspieler, nämlich über einen Spieler von Saarbrücken. Sehr, sehr spannend, worum es da geht grundsätzlich. Dennis Erdmann steht im Fokus, Verteidiger. Und eben Baris Atik hat sich geäußert, hat gesagt, dass dieser Verteidiger immer wieder rassistische Äußerungen fallen hätte lassen. Hat wörtlich gesagt, ich möchte niemand bewusst angreifen, aber das geht so nicht. Das meiste ging gegen unseren Mitspieler Silor Conte. Das war der Wahnsinn. Da kamen Sprüche wie, sag deinen Eltern, die sollen wieder zurückpaddeln. Das N-Wort hast du permanent gehört, und immer war eine dreckige Lache dabei. Und nicht nur Erdmann sei ausfällig geworden. Dennis Erdmann bestreitet die Vorwürfe. Auch der Schiedsrichter Robert Kampka hat diese Vorwürfe nicht gehört, laut seinem Statement. Er hat es auch im Spielbericht nicht vermerkt. Man hat sich das jetzt angeschaut. Es laufen natürlich die Untersuchungen. Das ist auch für Herrn Erdmann nicht ganz angenehm. Er steht jetzt sehr im Fokus, ist jetzt auch verletzt. Wenn man sich jetzt anschaut, das Statement des FC Saarbrücken, das dann rausgegangen ist, ist doch sehr, sehr interessant. Das möchte man durchaus ein bisschen genauer anschauen. Der erste FC Saarbrücken, das ist der wörtliche, der Wortlaut, ich zitiere. Der erste FC Saarbrücken weist die in einer Boulevardzeitung erhobenen und vor allem unbelegten Vorwürfe wegen angeblich rassistisch motivierten Äußerungen von FC Saarbrücken-Spielern entschieden zurück. Wir sind der Verein, dessen Trikot von afrikanischen Kultspielern wie Anthony Yeboah, Sambo Joy, Tai Fortian und vielen anderen mit Stolz getragen wurde. Nicht nur deshalb hatte und hat Rassismus in unseren Reihen keinen Platz. Es geht weiter. Spieler sind seit Jahren dazu angehalten, rassistische Äußerungen dem leitenden Schiedsrichtergespann sofort zu melden. Diese sind ausgebildet, Gegenmaßnahmen zu treffen. Wir stellen fest, dass entsprechende Meldungen nicht dokumentiert sind. Auch in der Halbzeitpause gab es keine erkennbaren Aktivitäten, angebliche rassistische Äußerungen publik zu machen und Einschreitungen zu veranlassen. Offensichtlich direkt nach dem Spiel erhoben Magdeburger Spieler die Vorwürfe ausschließlich gegenüber einer Boulevardzeitung. Auch in der Pressekonferenz war das kein Thema. In Anbetracht dieser Faktenlage entbehren diese Vorwürfe jeder belastbaren Grundlage. 2-3 Sätze dazu. Lieber FC Saarbrücken, ihr arbeitet mit einem Argument, das Rassisten immer wieder nehmen, nämlich Wir haben uns ja in der Vergangenheit gegenüber 1, 2, 3 Spielern durchaus ordentlich verhalten. Das mag durchaus sein. Eure Äußerungen bezieht sich wörtlich von afrikanischen Kultspielern wie Anthony Yeboah. Ja, schön, dass Anthony Yeboah bei euch gespielt hat. Es ist auch wunderbar, dass ihr den da reinbringt, weil ja, Saarbrücken ist ein relativ kleiner Verein mittlerweile. Und ist ja schön. Klar, der ist ja auch ein Weltklasse-Spieler gewesen zu dem Zeitpunkt. Oder dann auch geworden. Deswegen, ja, super. Ich tue mir mit dem sehr, sehr schwer. Muss ich ganz ehrlich sagen, bitte kommt's mir nicht mit dem Argument, ihr habt's ja in der Vergangenheit und es geht um einen Vorfall, der jetzt passiert und da will ich nichts von der Vergangenheit hören. Dann haben wir wieder eine Geschichte, die ich durchaus thematisieren möchte. Da steht im Statement, Spieler sind angehalten, sofort diese Anfeindungen zu melden, wenn denn diese passieren. Und man soll doch bitte sagen, wenn sowas ist, weil dann wird es schon was geben. Na, dann schauen wir uns doch einmal in der Vergangenheit an, was passiert, wenn Spieler das machen. Und wenn Spieler sich ja trauen, auf gut Deutsch, sich ja zu exponieren und zu sagen, ey, hoppala, da werden Sachen gesagt, die nicht passen. Jetzt haben wir nämlich durchaus auch den Fall, dass die Stadien wieder voll sind. Und da nimmt es natürlich wieder exponentiell zu, leider Gottes, diese Dinge. Denn offensichtlich, und da kommen die UEFA ihre Antirassismus-Kampagne voran, wie sie will, offensichtlich ist Rassismus leider Gottes noch immer ein Teil des Fußballs und ich finde es zum Kotzen an der Stelle. Ja, auf gut Deutsch wird da jetzt eine Opfer-Täter-Umkehr durchgeführt. Das heißt, Saarbrücken ist ganz ehrlich fest der Meinung, ja, der Spieler ist schuld, dass das nicht geahndet worden ist, weil er hat sich ja nicht gewehrt und er hat ja nichts rechtzeitig gesagt. Aus Saarbrückner Sicht natürlich irgendwo verständlich, weil man nimmt, und das ist fairerweise muss man dazu sagen, man nimmt natürlich den handelnden Personen, wenn man das nicht sagt und wenn man nicht darauf aufmerksam macht, nimmt man den handelnden Personen auch die Möglichkeit, dass man darauf reagiert und dass man damit umgeht und dass man sich da positioniert. Das stimmt schon. Das steht nicht im Schiedsrichterbogen, dementsprechend, oder im Spielbericht, das ist nicht gut. Das ist, somit ist es auch nicht dokumentiert. Da steht jetzt im Grunde Aussage gegen Aussage und wir haben einen Fall, der nicht gut ist. Das muss man sich sicherlich merken und sicherlich ansehen. Allerdings hätte ich mir tatsächlich ein anderes Statement erwartet. Es gilt natürlich, und das ist ganz, ganz wichtig bei solchen Dingen, es gilt immer die Unschuldsvermutung. Dennis Erdmann ist grundsätzlich ein Spieler, der in der Vergangenheit weniger durch fußballerische Leistungen als durch große Klappe aufgefallen ist. Er ist ein Globetrotter, er hat sehr, sehr viele Vereine hinter sich und ja, ich möchte jetzt nicht ganz, ganz böse und populistisch sein, aber ich sage es jetzt trotzdem, vielleicht kriegt man Dynamo Dresden nicht aus jedem Spieler raus. Und ja, man schauen wir mal, es ist sehr, sehr spannend, was jetzt passiert. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie diese Sache weitergeht. Wie gesagt, ganz, ganz wichtig, es gilt beiderseits Unschuldsvermutung, aber es ist ein Fall, der uns zeigt, wie damit zum Umgehen ist. Wenn sowas passiert, offensichtlich gibt es nur eine Möglichkeit mehr auf dem Fußballplatz. Es gibt anscheinend den Anstand, den sportlichen Anstand und die Sportlichkeit, vor allem in den niederen Ligen, nicht mehr. Es geht jetzt offensichtlich nur mehr hart. Ja, wenn sowas passiert, sofort zum Schiedsrichter, wenn der nichts tut, geschlossen abtreten. Es geht offensichtlich nicht mehr anders. Dann muss man leider Gottes die Kröte schlucken, wie man bei uns in Österreich sagt, und vielleicht mit einem Punkteabzug leben. Leider ist es so. Offensichtlich findet man bei uns in unseren Landen da keine andere Möglichkeit seitens der Fußballverbände da dem Ganzen wirklich einmal einen Riegel vorzuschieben und es wirklich einmal anständig zu überwachen und zu dokumentieren. Sehr traurig, dass wir uns in solchen Zeiten befinden. Lasst uns gerne wissen, wie ihr dazu steht zu diesem Thema. Ich kann es mittlerweile wirklich nicht mehr hören. Ich möchte es nicht mehr hören. Es ist aber trotzdem leider immer wieder wichtig, dass man auf solche Dinge aufmerksam macht. Sehr, 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 sehr schlimm. Wir gehen weiter zum fröhlichen Kugelziehen. Wie im Intro angekündigt, die Auslosungen zum DFB-Pokal bzw. Champions League, Europa League und UEFA Conference League. Das ist UEFA European Conference League. super Name, das ist rausbringen, sind jetzt passiert. Und wir wollen uns ganz kurz anschauen, welche Schlagerspiele erwarten uns, was sagen wir zur Auslosung und ja, gibt es irgendwas, was ganz, ganz wichtig zu sagen ist. Wir beginnen mit dem DFB-Pokal, der wohl traditionellste Pokalwettbewerb Europas. Der hat eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, nur ein wirkliches Schlagerspiel produziert. Und zwar wird es stattfinden am 27.10. Es ist die Wiederholung des Eröffnungsspiels der heurigen Bundesliga-Saison, nämlich Borussia Mönchengladbach gegen Bayern München. Also, da haben die Bayern wirklich kein Glück gehabt. Das wird ein sehr interessantes, sehr intensives Spiel werden. Bin ich sehr, sehr gespannt. Ansonsten haben wir nur noch zwei weitere Bundesliga-Duelle, also wo sich Erstligisten duellieren. Das ist Mainz gegen Bielefeld und Stuttgart gegen Köln. Alle anderen Duelle sind ligaübergreifend. Leipzig hat zum Beispiel den SV Babelsberg 0-3 gezogen. Es gibt auch ein ganz wunderschönes Duell, auf das ich mich wahnsinnig freue, vor allem aufs Resultat, dann bin ich sehr, sehr gespannt. 1860 München trifft auf den FC Schalke 04. Das ist ein Duell, das wir schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen haben und da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt und ja, enthusiastisch. Ja, auch wenn es nicht die absoluten Spitzenduelle sind an dieser Stelle. Dann wollen wir uns zur Champions League begeben und da natürlich vor allem auf die österreichischen und deutschen Clubs im Bewerb stürzen und im zweiteren Fall schauen wir uns doch gleich die Gruppe A an, denn diese Gruppe A, wow, also da hat man wirklich Branislav Ivanovic und Michael Essien haben da ganze Arbeit geleistet und haben uns eine Gruppe A präsentiert und gezogen, die tatsächlich absolute Spektakel verspricht. Wir finden in der Gruppe A Man City, Paris Saint-Germain, Leipzig und Club Brügge. Die Leipziger haben da wirklich auf der einen Seite großes Pech, auf der anderen Seite vielleicht auch Glück gehabt, denn das ist mit eine der attraktivsten Gruppen, die es so gibt. Da stehen alle drei Mannschaften, alle drei anderen Mannschaften, die da drinnen stehen, für Offensivfußball, auch Club Brügge durchaus. Man City Paris, das große Star-Ensemble, kommt also in die Stadt, der Zirkus zieht ein. Leipzig, ja, wo liegen die Chancen für RB Leipzig? Die liegen, glaube ich, darin, dass vielleicht Man City oder Paris einmal einen schlechten Tag erwischt oder sie unterschätzt. Allerdings, mal schauen, ob das passiert. Leipzig hat sich in den letzten Jahren durchaus einen Namen gemacht, auch wenn das jetzt eine komplett andere Leipziger Mannschaft ist als noch letztes Jahr. Mal schauen, ich würde sagen, Club Brügge ist der Club, den du zweimal schlagen musst als Leipzig, dann sollte die Europa League drinnen sein. Die weiteren deutschen Teilnehmer finden wir in der Gruppe C einen mit Dortmund. Die müssen antreten gegen Sporting Lissabon, Ajax Amsterdam und Besiktas Istanbul. Da freue ich mich für die Dortmunder vor allem für die zweiten zwei Mannschaften, also Ajax und Besiktas, und zwar wegen den Fans. Wir hoffen natürlich, dass die Spiele größtenteils vor Fans stattfinden und das ist in diesen Fällen durchaus wirklich cool. Vor allem Besiktas ist ein richtiger Hexenkessel, dieses Stadion, ist anscheinend gemessen das lauteste Stadion Europas, werden wir sehen. Aus sportlicher Sicht ist es allerdings eine Gruppe, die Dortmund gewinnen muss, ganz klar. Wenn man diese Ambitionen, die man hegt, wirklich bestätigen will, dann muss man diese Gruppe gewinnen, genauso wie das die Bayern eigentlich machen müssen. Die treten in Gruppe E an gegen Barcelona, Benfica Lissabon und Dynamo Kiew. Habe dann bei der Auslosung still meine Hände gerieben, als dann doch aus dem Top 4 meiner Meinung nach eine der unangenehmsten Mannschaften hineingelost wurde. Dynamo Kiew ist nämlich nicht so einfach zu bespielen. Barcelona, spannend, ist ein neues Barcelona ohne Messi, ein anderes Barcelona. Da wird man sich durchaus gut vorbereiten müssen. Mit dem Duell starten die Bayern auch in Barcelona. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie die Gruppe losgeht. Benfica muss man schlagen, zweimal meiner Meinung nach, dementsprechend auch Bayern hier absoluter Gruppenfavorit, Gruppenkopf, so wie es sich gehört. Und unsere Salzburger treten in Gruppe G an gegen einen weiteren Bundesligisten, nämlich den VfL Wolfsburg, gegen den FC Sevilla und gegen den französischen Meister. Ja, es ist ungewohnt. Gegen den französischen Meister Lille. OSC Lille. Es geht noch immer ein bisschen schwer über die Lippen, dass Lille diesen Titel gewonnen hat. Tatsächlich ist es so, dass ich in dieser Gruppe, und das ist vielleicht ein bisschen unfair, aber ich glaube tatsächlich, dass in dieser Gruppe Lille der schwächste Teilnehmer ist. Den sollte man durchaus zweimal ärgern, können, damit man eine Chance hat, in dieser Gruppe in irgendeiner Art und Weise weiterzukommen. Mit Sevilla hat man eine Mannschaft, dessen Strong 4C eigentlich die Europa League ist. Die scheiden ganz, ganz gern mal in der Gruppenphase auch aus. Der Gruppenfavorit für mich ist Wolfsburg. Wolfsburg ist, wenn der Tag passt, und wir reden da nur von ein paar Spielen, wir reden da nur von 6 Spielen, und ich glaube, dass der Fokus von Wolfsburg schon sehr, sehr stark auf dieser Gruppe jetzt liegen wird. Dementsprechend glaube ich, dass Wolfsburg die Mannschaft ist, die man fest im Auge haben sollte. Ich glaube, da wird der Gruppensieg über die funktionieren. Da bin ich sehr gespannt. Das ist eine relativ ausgeglichene Gruppe, was die anderen drei Plätze angeht. Bin auch gespannt, wie sich Salzburg in dieser Gruppe präsentieren wird. Die restlichen Gruppen sind recht cool. Wir haben zum Beispiel auch, das will man ganz, ganz schnell noch positionieren, die Gruppe B finde ich die interessanteste, mit Atletico Madrid, dem FC Liverpool, dem FC Porto und AC Milan. Da haben wir schon potenziell eine Mannschaft, die zumindest in der Europa League ganz, ganz weit kommen könnte, die sich da aus diesem europäischen Bewerb bereits nach der Gruppenphase da endgültig verabschieden wird. Da bin ich sehr gespannt. Sehr coole Gruppe. Ich möchte da noch keine Favoriten abgeben. Das machen wir vielleicht an anderer Stelle. Wir gehen weiter zur Europa League-Auslosung. Auch da haben wir ja durchaus Mannschaften, die wir uns ganz kurz anschauen möchten, die uns nahestehen. Und wir starten in Graz. Sturm Graz hat nämlich eine absolute Hammergruppe erwischt. Das wäre in sehr vielen anderen Jahren eine Champions League-Gruppe. Sturm Graz, nicht wir, um Gottes Willen, aber Sturm Graz muss antreten gegen den AS Monaco, gegen PSV Eindhoven und gegen Real Sociedad. Und wenn man sich jetzt ganz ehrlich ist und vernünftig ist, muss man sagen, Sturm Graz, wenn man da aus dieser Gruppe mit 3 Punkten rausgeht, dann hat man sich super verkauft, glaube ich. Ohne jetzt, vielleicht ist das bewusstes Tiefstapeln, fein. Aber das sind normalerweise schon Mannschaften, die Champions League spielen. Dementsprechend glaube ich nicht, dass man da mit einem Aufstieg rechnen kann. Wenn alles gut läuft, hat man eventuell eine Chance, dass man dann in der Conference League einsteigen kann als Dritter. Aber ich glaube fast nicht. Ich glaube fast nicht. Bessere Chancen für das hat tatsächlich Rapid Wien. Die starten nämlich in der Gruppe H gegen Dinamo Zagreb, gegen Genk und gegen West Ham United. Da haben wir die Favoritenrolle ganz eindeutig verteilt. Da wird West Ham höchstwahrscheinlich als Gruppenfavorit hineingehen. Die anderen zwei Mannschaften sind schwer einzuschätzen. Dinamo Zagreb ist eine unglaublich unangenehme Mannschaft. Da kann uns Salzburg das ein oder andere dazu erzählen. Genk allerdings sollte im machbaren Rahmen liegen. Da braucht es dann an dieser Stelle eigentlich nur, unter Anführungszeichen, einen schlechten Tag von Zagreb. Dann wäre Rapid schon mit in der Verlosung um den Aufstieg. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das ausschaut. Auf internationalem Level hat man ja zwei Gesichter bisher gesehen, der Grün-Weißen dementsprechend. Mal sehen. Dann schauen wir noch ganz schnell in die Gruppe D und in die Gruppe G. Das sind nämlich deutsche Vertreter drinnen. Gruppe D mit Frankfurt. Oliver Glasner als Trainer trifft also auf Olympiakos, Piräus, Fenerbahce, Istanbul und Antwerpen. Wenn man die Ambitionen anschaut, muss Frankfurt da weiterkommen, auch wenn das nicht leicht werden wird. Da bin ich durchaus sehr, sehr gespannt, ob denn das so funktioniert. Allerdings glaube ich, Piräus ist da schon Gruppenkopf. Schauen wir mal. Und in der Gruppe G geht Leverkusen gegen Celtic, Glasgow, Betis, Sevilla und Ferencváros, Budapest mit Peter Stöger ins Rennen. Da ist die Favoritenrolle ganz klar auf Leverkusener Seite. Da wird es kein Zittern geben. Das werden die schon machen. Da bin ich auch, durchaus freue ich mich für die Leverkusener. Die haben da eine sehr, sehr coole und reizvolle Gruppe erwischt. Und dann schauen wir uns noch ganz schnell und ganz zum Schluss in die Conference League, nämlich zum LASK. Der LASK startet in der Gruppe A gegen Maccabi Tel Aviv, Alashkert und HJK Helsinki. Das ist eine typische Conference League Gruppe. Genau das hat man sich erwartet. Ein Bewerb, den eigentlich kein Mensch braucht. Schwer. Schwer einzuschätzen, wie es dem Linzer ASK da gehen wird. Wenn man den Namen sieht, möchte man meinen, da muss man doch weiterkommen. Ja, wahrscheinlich dann schon. Im Endeffekt wahrscheinlich schon. Maccabi Tel Aviv ist ein Los, das ich den Linzern gerne erspart hätte. Da hätte ich ihnen ein bisschen attraktiveres und vor allem auch angenehmeres, anreisemäßiges Los gewünscht. Hat nicht sein sollen. Eine Hammergruppe hat das Ganze dann doch ergeben. Diese ganze Auslosung, nämlich die Gruppe E. Slavia Prag, Feyenoord Rotterdam, Union Berlin und Maccabi Haifa. Wow. Ja, super für die Unioner. Da bist du das erste Mal in einem internationalen Bewerb und hast so eine Gruppe. Schade, dass die Heimspiele nicht an der alten Försterei ausgetragen werden dürfen, zumindest in der Gruppenphase. Da gibt es leider UEFA-Statuten. Das muss im Olympiastadion passieren. Ja. Sehr, sehr schade. Das hätte ich gern gesehen. Union gegen Feyenoord in der alten Försterei. Puh, das wäre für die Fußballromantiker richtig schön gewesen. Leider, leider. Hat nicht sein sollen, aber die Gruppe ist tatsächlich sehr, sehr cool. Da sind wir sehr gespannt, wie das weitergeht. Und jetzt gehen wir in die Analyse unseres Spiels der Woche.
Die Wadelbeißer-Analyse.
Ja, hoch werden wir es nicht mehr gewinnen, das ist einmal klar. Und
fürs Spiel der Woche begeben wir uns genau dorthin, wo wir vorher aufgehört haben, nämlich in die alte Försterei. Wir analysieren heute ganz kurz das Spiel Union Berlin gegen Borussia Mönchengladbach. Das haben die Unioner mit 2:1 gewonnen zu Hause. Wobei das der Anschlusstreffer erst ganz, ganz spät in der 90. Minute gefallen ist. Wir schauen uns jetzt einmal an, wie hat denn Union Berlin diesen Hütterball verhindert. Wie ist denn das gegangen, dass man Gladbach so auf Distanz gehalten hat und warum, auf der anderen Seite, warum hat das denn bei Gladbach so überhaupt nicht funktioniert, ihr Gameplan, den sie so gehabt haben. Also, schauen wir uns mal genauer an. Union Berlin startet in das Spiel mit einer Grundordnung, mit einem 3-5-2, das ist nichts Neues bei Union, das kennt man so. 3-5-2, in der Defensive wird es dann zu einem 5-3-2, Entschuldigung, mit Trimmel eben als Rechtsverteidiger, der dann ein bisschen zurückfällt. In der Offensivbewegung allerdings ist Trimmel, und das kennen wir ja durchaus auch von der österreichischen Nationalmannschaft mittlerweile, ist er sehr weit vorne zu finden, fungiert als Flankengeber. Die Gladbacher haben das Ganze gekontert mit einem 4-2-3-1-System, mit Player als Solospitze aufgeboten. Ein bisschen anders, wie es im Spielbogen vor Spielbeginn ausgeschaut hat, mit Wolf und Hoffmann als linker bzw. rechter offensiver Mittelfeldspieler, Stindl eher übers Zentrum und einer Doppelsechs bestehend aus Kramer und Florian Neuhaus. Kalli dieses Mal als Rechtsverteidiger aufgeboten. Wir erinnern uns ja, Stefan Leiner ist ja verletzt. Generell haben die Gladbacher ein bisschen ja, Verletzungsprobleme. Das ist ein Kader, der im Moment sehr, sehr ausgedünnt ist. Dementsprechend musste Adi Hütter natürlich sehr viel improvisieren. Wir schauen uns einmal ganz kurz an, überhaupt, wer ist denn verletzt, damit dann kann man das vielleicht ein bisschen besser einordnen. Im Moment nicht zur Verfügung stehen so wunderbare Spieler wie Matthias Ginter. Das tut natürlich wahnsinnig weh, wenn ein Innenverteidiger verletzt ist. Doucouré ist verletzt, Leiner ist verletzt, Marcus Thuram verletzt und Brel Embolo verletzt. Brel Embolo sollte allerdings bald zurückkehren. Der steht zum Beispiel auch interessanterweise im Kader. Der steht im Kader für die Länderspielpause. Ein bisschen bizarr, aber naja, so ist es. Das Spiel vor 11.000 Zusehern, das heißt relativ gute Stimmung. Die Unioner-Fans haben da auch richtig Wirbel gemacht zu Beginn. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie das Spiel so gelaufen ist, beziehungsweise woran das gelegen hat, dass Union Berlin durchaus vielleicht ein bisschen unerwartet diesen Heimsieg eintüten konnte. Auch wenn das statistisch gar nicht so unwahrscheinlich war, wenn man sich so die Bilanz anschaut. Es waren nämlich immer relativ wilde Spiele an der alten Försterei gegen Gladbach. Wir schauen uns einmal generell die Schussstatistiken an. Schussstatistiken. 20-11 auf Seiten der Gladbacher. Also Abschüsse und Abschlüsse. Doch bei Gladbach ein bisschen stärker. Ballbesitz 73 zu 27, ja, 0,5, meine Güte. So ist es auf Seiten der Gladbacher. Sieht man wieder mal, Ballbesitz schießt keine Tore, offensichtlich. Allerdings haben wir da eine Statistik, die wir durchaus anschauen müssen, denn die erklärt relativ viel. Wir haben die Tackle-Statistik, das heißt die Zweikampf-Statistik, 20-14 auf Seiten von Union, ja. Das ist durchaus klar. Die waren viel, viel besser im Spiel. Da ist vor allem Rani Khedira total aufgefallen, hat 5 Zweikämpfe gewonnen. Christopher Trimmel ebenso ganz stark mit 4. Spitzenreiter bei den Gladbachern war Lars Stindl mit 3. Und wenn man jetzt schaut, wo steht Lars Stindl in der Grundformation, da sieht man schon, in welchem Bereich die Gladbacher zweikampfmäßig relativ stark waren. eventuell eher im offensiven Bereich. Da hat man versucht, ein bisschen Bälle zu gewinnen. Kramer hat ein schlechtes Spiel gemacht. Muss man tatsächlich sagen, der war nicht in den Zweikämpfen da. Nicht so wirklich toll. Wenn wir uns jetzt, und da gibt es ein tolles Tool, das möchte ich euch ganz gern empfehlen. Es gibt eine Internetseite, die nennt sich whoscored.com, also whoscored.com. Da kann man sich jedes einzelne Match wunderbar anschauen, aufgedröselt, wenn es um Statistiken geht. Das habe ich jetzt vor mir offen und habe dort dieses sogenannte Chalkboard aktiviert, also diese quasi Touchmap, wo man es genau anschauen kann, in welchem Bereich welche Aktion erfolgreich, nicht erfolgreich oder generell passiert ist. Ich habe schon gesagt, Schussstatistik 20-11 für Gladbach. Wenn man sich allerdings diese Heatmap und diese Touchmap mal genauer anschaut, dann wird man sehen, dass sehr viele dieser Schüsse von Gladbach außerhalb des Strafraums passiert sind. Ganz klar, weil der Strafraum bei Union Berlin relativ dicht war. Man hat dann irgendwann auf Fernschüsse umgestellt, hat nur so bedingt funktioniert. Seitens Union sind es nur von diesen 11 Schüssen, 3 Schüsse außerhalb des Strafraums, alles andere hat man im Strafraum erledigt. Die Passstatistik habe ich auch schon irgendwo so gehört und so, wenn man viel Ballbesitz hat, hat man natürlich auch viel Pässe. Das ist natürlich klar. Gladbach viel mehr Pässe, allerdings ist mir vor allem gegen Ende des Spiels aufgefallen, die Passqualität ist seitens der Gladbacher wirklich unterirdisch gewesen. Vor allem gegen Ende des Spiels, wo man wirklich das Spiel hätte jagen müssen. Sehr, sehr viele technische Fehler im Ball, in der Ballannahme, sehr viele unpräzise Zuspiele, vor allem Zakaria hat sich dann relativ zuverlässig immer für einen falschen und riskanten Pass entschieden, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ansonsten, klar, Blocks 21-8 für Union Berlin und wenn man da die Statistik und die Heatmap anschaut, quer übers ganze Spiel, verteilt. Sehr, sehr interessant. Dann haben wir auch die Foulstatistik. Die müssen wir ganz dringend aufmachen, nämlich 15-6 für Union. Da sieht man einmal, wer da wirklich im Spiel war. Sehr, sehr interessant. Jetzt gehen wir ganz schnell zu den Heatmaps. Und da fallen durchaus einige Dinge auf. Bei Union Berlin sehr verteilt. Man hat sich über das ganze Spielfeld sehr, sehr schön bewegt, hat dieses 5-3-2 absolut ausgenutzt. Man hat sehr, sehr schön verschoben. Man hat innerhalb der Linien auch immer wieder mal die Positionen gewechselt und hat somit den Gladbachern sehr, sehr schwer gemacht, ihr Spiel durchzuziehen. Wenn man nämlich Gladbach anschaut, ist der große Bereich, der da ganz, ganz knallrot ist, ganz weit in der eigenen Hälfte. Und zwar im Halbraum zwischen Strafraum und Mittelkreis. Man sieht, man hat... Union hat es sehr, sehr geschickt gemacht, dass man den Ball und den Spielaufbau in die Hälfte der Gladbacher verlegt. Man hat sie eigentlich gar nicht in die gefährliche Area nach dem Mittelkreis kommen lassen. Das Einzige, was dann noch rot ist, ist rechts außen, also klar, die Seite bei den Gladbachern, wo fast alle Angriffe drüber gegangen sind, vor allem über Hofmann, der wirklich immer wieder sehr aktiv war. Da sind die Angriffe drüber gegangen, allerdings wirklich kontrollierter Spielaufbau durch die Mitte war vor allem bei Gladbach jetzt nicht möglich. Und wenn man den Hütterball so anschaut, wie der so grundsätzlich funktioniert, dann ist es schon so, dass offensichtlich so ein Spieler wie Stefan Leiner irrsinnig fehlt. Also vor allem diese Offensivläufe, wo man dann zwei, drei gerne mal verteidigende Spieler ein bisschen rauszieht, damit die Mitte frei wird, das hat in diesem Spiel so überhaupt nicht funktioniert. Und da geht ein ganz großes Lob wirklich an die Unioner, die das sensationell gemacht haben. Die wirklich durch Kampfgeist, durch Einsatz, durch Kaltschnäuzigkeit da wirklich reingegangen sind. Natürlich hat der Spielverlauf ein bisschen dazu beigetragen, dass das so passiert ist. 22. und 41. Minute die Tore. Da wollen wir vor allem das zweite Tor ganz groß loben, Max Kruse. Und Taiwo Awoniyi, das wohl wirklich im Moment spannendste, interessanteste Sturmduo der Bundesliga. Die sind richtig on fire, die funktionieren richtig gut. Die zwei, Taiwo Awoniyi, für 6 Millionen Euro von Liverpool gekommen. Darf man mal kritisch nachfragen nach Liverpool, warum? Denn das ist so ein potenzieller Rising Star in dieser Saison. Das könnte so der Breakout-Player werden, meiner Meinung nach. Der macht wirklich sehr, sehr viel richtig. Was nehmen wir mit aus diesem Spiel. Union Berlin offensichtlich hat sich vor allem in der Breite sehr, sehr gut verstärkt. Man hat interessante, intelligente Transfers getätigt. Vor allem, das darf man nicht vergessen, Union Berlin ist eigentlich im Umbruch. Da haben sehr viele Spieler auch den Verein verlassen. Und trotzdem kriegt man es hin, eine geschlossene Mannschaftsleistung zu finden, die natürlich eher aus der Defensive kommen, aber vor allem durch sehr intelligentes, hohes Pressing und starke Verdichtung des Mittelfelds, das Hinkriegen, dass der Spielaufbau, also in diesem Spiel war es so, dass der Spielaufbau von Gladbach beinahe ausschließlich in der eigenen Hälfte passieren muss. Das mögen die Gladbacher eigentlich überhaupt nicht. Auf der anderen Seite, Gladbach ist ein bisschen zu spät munter worden, war in den Zweikämpfen vor allem in der ersten Hälfte nicht vorhanden. Gegen Ende der zweiten Hälfte, wo es dann wirklich gebrannt hat, hat man dann gemerkt, okay, die wollen, die tun, die machen, die laufen wirklich. Allerdings hat man dann auch gesehen, dass da nicht die 1er-11 am Feld steht. Da fehlt es dann ein bisschen an der technischen Finesse. Da hatte man auch nicht mehr den Eindruck, dass es die individuelle Klasse hergibt, da irgendwas aus diesem Spiel herauszuholen. Leider auch einfach sehr viele billige Ballverluste, sehr viele falsche Entscheidungen in den gewissen Momenten, diverse Steilpässe, die man so nicht spielen darf, weil sie einfach zu schwer sind. Zuordnungsprobleme, Abstände haben teilweise dann auch nicht gepasst. Und generell einfach technische Unzulänglichkeiten. Der Ball geht über den Riss, da wird wieder 2 Meter zu weit vorgelegt in der Offensivbewegung. Also da wird es jetzt schon langsam schon spannend für Borussia Mönchengladbach. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt, wie das jetzt an der Stelle weitergeht, wie man seine Identität findet. Man hat jetzt nach der Länderspielpause 2 Spiele vor sich, die man beide gewinnen muss. Sonst wird es relativ schnell relativ ungemütlich für einen Herrn Hütter werden. Die nächsten 2 Spiele sind nämlich daheim gegen die Arminia aus Bielefeld und auswärts gegen Augsburg. Und die 2 Spiele sollte man gewinnen. Ganz, ganz wichtig, denn dann kommt Dortmund und Wolfsburg. Und das heißt, da müssen jetzt mal 6 Punkte her, da muss man durchatmen, dann wird es passen. Gnade Hütter, wenn ein Spiel da verloren geht, der nächsten 2. Dann wird es eng. Dann wird es nämlich wirklich sehr, sehr unangenehm werden. Ich glaube auch nicht, dass man da dann drüber schaut, denn die Gladbacher haben Ambitionen. Sonst hättest du diesen Trainerwechsel so nicht gemacht. Und die wollen schon richtig mitspielen für die internationalen Plätze. Und das, was ich in der zweiten Hälfte vor allem von Gladbach gesehen habe, hat mich sehr zweifeln lassen an dieser Geschichte. Bemerkenswert. Liegt es an Union, liegt es an Gladbach, werden dann die zukünftigen Spieltage zeigen. Auf jeden Fall großes Lob an Urs Fischer und Union Berlin. Coole Mannschaft. Macht richtig, richtig Spaß, denen zuzuschauen im Moment.
Der Wadelbeißer der Woche.
If I speak, I am in big trouble.
Der Wadelbeißer der Woche geht dieses Mal an einen Analytiker. So wie wir. Sehr, sehr spannend. An einen Ex-Profi, genauer gesagt, der jetzt bei Sky unter Vertrag steht und dort die 2. Liga begleitet, nämlich Thorsten Tusche Matuschka. War früher Profi bei Union Berlin und ist eben jetzt auch als Experte dort angestellt bei Sky und hat jetzt eine ganz, ganz tolle Aussage getätigt während der Übertragung eines Spiels am Sonntag, und zwar dem Bremen-Spiel. Das war das Bremen-Spiel, das hat er begleitet. Und er ist generell ein Mann, der das Herz prinzipiell einmal auf der Zunge trägt, der sagt, was er sich denkt, gerade hinaus. Und es geht in seiner Aussage, oder die Aussage bezieht sich auf genau 3 Spieler im Moment, die wir ganz kurz doch thematisieren wollen, nämlich Marco Friedl vom Werder Bremen, dann Armin Younes und Philipp Kostic von der Eintracht aus Frankfurt. Das sind 3 Spieler, die offensichtlich ihren jeweiligen Verein verlassen möchten. Es gibt anscheinend Interesse von Vereinen anderweitig. Also im Fall von Younes ist es ein arabischer Verein, im Fall von Kostic ist es Lazio Rom und im Fall von Marco Friedl ist es Union Berlin. Und offensichtlich sind die Köpfe dieser 3 jungen Männer im Moment ein bisschen verdreht. Da winkt offensichtlich ein bisschen Geld. Und da möchte man sich jetzt entfernen vom Verein, bei dem man noch unter Vertrag steht. Man ist dort nicht ablösefrei, logischerweise, sondern man steht dort noch unter Vertrag. Das Problem ist, dass in allen 3 Fällen die Ablöseforderungen von Heimatverein nicht mit dem zusammenpassen, was der vielleicht zukünftige Verein so machen möchte. Noch nicht, ganz, ganz wichtig an der Stelle. Und jetzt hat man sich seitens der Spieler bzw. seitens der jeweiligen Berater dazu entschlossen, naja, man könnte sich ja mal wegstreichen. Man könnte dann einfach einmal nicht zum Training kommen oder man könnte sich einfach nicht matchfit deklarieren. Und das ist eine Unart, die da Einzug hält. Und Thorsten Matuschka hat sich in einem Anfall der absoluten Ehrlichkeit, ich habe das total cool gefunden, er ist da gestanden in einem hellblauen karierten Sakko. Er ist dann wirklich gestiegen, man hat wirklich gemerkt, wie die die Hauptschlagader am Hals ein bisschen anschwillt. Und hat dann gesagt, da kriege ich richtig schlechte Laune, da kriege ich das Kotzen. Ja, Spieler sind unter Vertrag, jeder will doch im Grunde nur Fußball spielen. Er hat ihnen empfohlen, Vollgas zu geben für die aktuellen Clubs und ist da wirklich sehr, sehr dafür eingestanden, dass man endlich wieder mal ein bisschen das Hirn einschaltet und sich dessen bewusst ist, sich auch der Verantwortung bewusst ist, die man als Fußballprofi vor allem gegenüber den jüngeren Zusehern hat. Es gibt genügend junge Spieler, dessen Traum es ist, einmal für Werder Bremen oder für Eintracht Frankfurt aufzulaufen. Und wenn man dann so eine Kröten sieht, die sich auch noch telefonisch am Abend vor einem Spiel um 19.30 Uhr abmelden und sagen, na, sie fühlen sich nicht in der Lage zu spielen, weil, ja, dann muss man wirklich sagen, Marco Friedl, sonst passt alles. Ja? Sonst ist alles in Ordnung. Also absolut unverständlich. Ich weiß, Werder Bremen ist im Moment in einer blöden Lage, und aber du bist Fußballprofi. Verdammt nochmal, nimm deine Pflichten ernst. Du kriegst genug Geld dafür. Du hast auch in den letzten Jahren genug Geld verdient. Das spricht sehr viel über die Persönlichkeit, über den Charakter eines Spielers, und ich hoffe, dass sich solche Dinge irgendwann einmal in so einem Fall erledigen, dass sich aufnehmende Vereine dieses Verhalten genau anschauen und dann vielleicht auch mal öffentlichkeitswirksam, und das würde ich wirklich cool finden, wenn jetzt sich Union Berlin herstellen würde und sagen würde, aufgrund dieser Geschichte, dass sich der Spieler aus der Verantwortung stiehlt, nehmen wir bewusst Abstand von einer Verpflichtung und Dankeschön. Das würde ich sehr cool finden, weil dann würden sich so eine Dinge vielleicht aufhören. Wir haben das leider in der letzten Zeit viel zu oft erlebt, Fall Dembélé, Fall Aubameyang, dass sowas leider Gottes immer wieder mal passiert, dass man sich wegstreikt, dass man nicht zum Training kommt, dass man einfach seinen Pflichten nicht nachkommt. Und das finde ich zum, genauso wie Thorsten Matuschka, zum Kotzen. Danke, dass man das auch in großen Rahmen für großes Publikum auf einer ganz wichtigen Plattform, die viele Leute verfolgen, einmal so gesagt hat. Das ist durchaus wichtig, und ich hoffe, dass das auch in den Vereinen Einzug hält. Das ist eine Unart, und die sollte man nicht unterstützen und vor allem auch nicht gutheißen. Danke, Thorsten Matuschka, für deine Aussage bekommst du diese Woche den Wadelbeißer zugestellt.
Die Wadelbeißer 11.
Zum Abschluss wollen wir noch unsere Wadelbeißer-Elf küren. Die machen wir ganz schnell und ganz unkompliziert. Im Tor steht Baumann von TSG Hoffenheim. In der Verteidigung Christopher Trimmel, Simakan, Michael Keane und Luke Hockey. Im Mittelfeld Jude Bellingham und Jerome Roussillon. Die drei offensiven Mittelfeldspieler Ferran Torres, Thomas Müller und Jamal Musiala. Und vorne als Nummer 9, ja, es geht nicht anders, Robert Lewandowski. Ja, was soll ich jetzt zu dem sagen? Ich habe in unserem internen Tippspiel, wenn es um den Torschützenkönig geht, heuer keinen Spieler vom FC Bayern getippt. Ich habe mir gedacht, in der deutschen Bundesliga wird es dann doch der Torschützenkönig wahrscheinlich ein gelbes Trikot tragen. Heuer Riesenfehler. Riesenfehler, da habe ich höchstwahrscheinlich wieder einen Blödsinn gemacht. Robert Lewandowski schießt einfach mal so im Vorbeigehen wieder mal einen Hattrick. Jamal Musiala zeigt, was er kann, und ohne Müller geht's nicht. Also, das erklärt dann unsere Elf. Ich glaube, durchaus eine coole Mannschaft, die wir auch diese Woche wieder gefunden haben. Und an dieser Stelle möchten wir die Wadelbeißer-Episode ausklingen lassen, denn es gibt in diesem Fall kein Spiel der nächsten Woche, das wir euch empfehlen, denn es ist ja Länderspielpause und diese Länderspielpause gehört meiner Meinung nach mit zum Unnötigsten, das der Fußballkalender so bereithält. Jetzt ist endlich einmal, jetzt geht die Liga so ein bisschen los und dann kommt die Länderspielpause, die kein Mensch braucht. Dementsprechend wollen wir euch für die nächste Woche kein Spiel wirklich ans Herz legen. Macht's mal ein bisschen eine Pause vom Fußball, genauso wie wir eine Woche Pause machen werden. Die nächste reguläre Ausgabe des Wadelbeißers wird am 13.09. erscheinen. Allerdings haben wir ein Goodie für euch. Und zwar werden wir am kommenden Donnerstag Vormittag eine Folge hochladen, wo es ein Special geben wird. Es gibt eine Spezialausgabe des Wadelbeißers und zwar werde ich mir tatkräftige Unterstützung akustisch holen aus der Steiermark und wir werden uns ein Transfer-Special zuführen. Ha, um Gottes Willen. Wir werden uns den Transfermarkt ein bisschen genauer anschauen. Am Dienstag, also morgen, ist ja Transfer Deadline Day. Die letzte Möglichkeit, Spieler von einem Club zum anderen zu transferieren, zu registrieren. Und wir werden uns diese Episode hernehmen, um so ein bisschen einen Transfercheck zu machen. Welche Mannschaften haben ihre Hausaufgaben gemacht? Welche Mannschaften sind ein bisschen unter den Erwartungen? Und was können wir uns so erwarten von den jeweiligen Teams? Das werden wir dann machen. Das geht am Donnerstag online, aber die nächste reguläre Ausgabe Wadelbeißer mit diesem Segment, mit dieser Segmentstruktur, die ihr so kennt, die soll dann am 13.09. eure Ohren erfreuen. Bis dorthin wünschen wir euch ganz, ganz viel Spaß beim vielleicht auch Länderspiel schauen. Mal sehen, als Österreich-Fan macht man ja dann vielleicht gern mal ein bisschen Pause und geht wieder mal ein bisschen raus und so. Also schauen wir doch mal. Ja? An dieser Stelle alles Gute, danke fürs Zuhören und wir hören uns bis zum nächsten Mal.
Ich habe fertig.
Gute Nacht.